Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Am 30. Mai in dieser wunderbaren Stadt Fulda im Kulturzentrum Kreuz zusammen mit Bernhard Hohecker wird mein heutiger Gast mit seinem Programm Gute Frage zu Gast sein. Heute bei mir Wigald Boning. Hallo Wigald.
Ich freue mich. Hallo. Ja. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Ich bin ja tatsächlich ein großer Fan seit Kindheitstagen und du hast einen sehr großen Einfluss für mich selber tatsächlich.
Oh. Früher. Ja. Hast du Samstagnacht geguckt, oder?
Samstagnacht, aber auch davor schon extra drei.
Und ach, tatsächlich? Ja, ja. Ja, natürlich, da gab es ein Neues aus der neuen Welt und gediegene Reihen, die wir dort machten. Hm. Ja, ja, sehr schön.
Und davor auch schon, was, Wigalds Bonbons, war das auf Premiere lief das damals?
Das war Premiere, ja. Bonings Bonbons, das war ja so eine tägliche Kolumne. Eine Minute, zwei Minuten, die durfte ich in das Chartmagazin Airplay einbetten. Das war im offenen Fenster, damals war das ja ganz neu, so Bezahlfernsehen, Experiment. Aber es gab eben ein einstündiges offenes Fenster und da durfte ich rumtouren und ich hatte vorher ja, ich hatte ja kein Rüstzeug, weder praktisch noch theoretisch. Und der Produzent Hannes Rossacher sagte zu mir, Geb Böschel, du kannst machen, was du willst, aber eins darfst nicht, mich fragen, wie ich es finde. Ich habe überhaupt keine Zeit. Das ist natürlich eine super Konstellation, weil dann ist man gezwungen, auf den eigenen Geschmack zu hören. Das war so eine Art private Filmhochschule, die ich mir da erlaubt habe. Ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand zugeschaut hat. Ja, jetzt weiß ich's. Du ja nämlich.
Genau. Ich war auf jeden Fall dabei. Schön. Ich war dabei. Aber lass uns erstmal ganz kurz über den 30. Mai reden. Gute Frage, was erwartet uns denn da?
Also Gute Frage ist ein, es ist gar kein Programm, es ist mehr ein Konzept. Und zwar, das Publikum bringt Fragen mit, äußert diese entweder mündlich, mit Handheben oder schriftlich, wenn man zu schüchtern ist. Ich wäre zu schüchtern, ich würde so machen. Dann schreibt man die Frage auf eine Postkarte, bekommt man bei der Ausgabe der Tickets am Eingang. So, diese Postkarte werden eingesammelt und kommen in einen Sektkübel oder einen Putzeimer oder was so da ist. Und das steht am Bühnenrand. So, und dann beantworten wir die Fragen, die mündlich gestellt werden. Oder wir greifen in diesen Putzeimer rein, nehmen eine Frage raus und beantworten die. Und jeder Abend verläuft anders, weil wir ja überhaupt nicht wissen, was für Fragen da auf uns zukommen. Und das ist bisher mit 101%iger Wahrscheinlichkeit ein gelungener, unterhaltsamer, erhellender und spaßiger Abend für alle Beteiligten, nicht zuletzt für uns.
Ja, sehr gut. Es klingt spannend, klingt total spannend. Ja, ich freue mich total
kann ich
drauf.
Kann ich wirklich empfehlen, ja.
Ihr solltet auf jeden Fall alle vorbeikommen. Bernhard Hohecker ist ja auch noch dabei. Über den reden wir gleich nochmal. Über die Show nochmal ein bisschen. Und was ihr drumherum macht, auch total spannend. Aber fangen wir bei dir auch doch mal ganz vorne an. Wir haben gerade schon die ersten Fernsehauftritte von dir genannt. Aber bei dir hat es ja mit Musik angefangen.
Ja, also ich war 13, da hörte ich beim Bekannten meines Vaters das Massey Hall Konzert von Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Das hatte jetzt gerade Jubiläum. Ich glaube, 70-jähriges Jubiläum. So lange gibt es diese Aufnahme. Und ich hörte das erste Stück, Perdido, 10 Sekunden lang. Und ich wusste, das ist genau das, was ich später auch machen will. Und zwar beruflich. Also für mich war die Berufsfrage geklärt, ich will Jazzmusiker werden. Ich musste mir dann erstmal ein passendes Instrument kaufen. Also ich hatte bis dahin mir eine Querflöte mal selber beigebracht, so leidlich. Das passt aber nicht so richtig. Ich habe mir ein Saxophon zugelegt. Ja, und bis ich dann merkte, dass mir aufgrund eher durchschnittlichen jazzmusikalischen Talents ich Fehler mache, wenn ich mich jetzt ganz drauf verlasse, da war ich auch schon 20, glaube ich. Und dann hatten sich aber durch die Kontakte der Jazzmusikerei inzwischen schon allerhand Kontakte ergeben und ich konnte im Fernsehen nahtlos anschließen sozusagen.
Da war ja zwischendrin sogar noch ein Auftritt im Film. Also bist du ja tatsächlich von der Musik erstmal zum Film?
Genau, ich kannte Annette Humpe durch die Musik und eines Nachmittags bei ihr im Wohnzimmer waren verschiedene Gäste, die zusammen kaffeesierten und einer war Horst Königstein, damals Chef der Abteilung Sonderprojekte des Norddeutschen Rundfunks und der tolle Regisseur und der plante seinen ersten Kinofilm, Hard Days, Hard Nights und er sagte, nach 10 Minuten, hast du Lust, die Hauptrolle des Kurt, unglücklich verliebter Kochlehrling, 17 Jahre alt, der abends immer auf die Reeperbahn fährt, 1960 und da seine Angebetete und so weiter. Und da sagte ich sofort ja, weil ich wusste, ich muss ja die Miete zahlen für den nächsten Monat. Also ich kann mir gar kein Nein erlauben, stellte dann aber bei der Arbeit fest, dass das eine ganz spaßige Angelegenheit ist, so einen Film zu drehen.
Wir haben es gerade angesprochen, dann ging es zum Fernsehen, Bonings Bonbons, bei Satiremagazin Extra 3 war es, so bei Kanale Grande auf Vox und dann aber irgendwann, ja, der große Karriereschub, RTL Samstagnacht, hat ihr damals mit so einem Erfolg gerechnet?
Nein. Gar nicht. Da war auch überhaupt nicht von auszugehen, zumal die ersten 7 Sendungen ja auch eher ohne Wirkung zu entfalten vor sich hin dümpelten. Die kamen dann nachts um 12 und es passierte gar nichts. Die Quoten waren mau. Und dann hat Rudi Carrell einen Brief an Herrn Thoma geschrieben, damals der Chef von RTL, und sagte, wissen Sie eigentlich, was Sie da für eine Perle in diesem Programm haben? Und zeitgleich, ich glaube mit der 7. Sendung, Weihnachten 1993, das habe ich zusammen mit einem anderen Filmteam in Oberstdorf im Allgäu gesehen. Die hatten da gerade Drehschluss und setzten sich dahin und guckten das und fanden das total gut. Das war das erste Mal, dass ich Leute kennenlernte, die Samstagnacht gut finden. Ich habe selber immer so ein bisschen madig gemacht. Ja, ja, ist halt so Fernsehen. Naja, wer guckt schon Fernsehen? Also ist ja total uncool. Und das waren jetzt aber total coole Leute, die Samstagnacht gut fanden. Wir hatten 2 Stühle, eine Meinung. Boris Becker trat das erste Mal auf und ich dachte, hey, das ist wirklich nicht schlecht. Aha, ja.
Das war ja eine Anlehnung an Saturday Night Live, mit wahrscheinlich so gemeint. Und das Ensemble war ja eigentlich wirklich die große Stärke von RTL Samstagnacht.
Richtig.
Kanntest du die anderen schon vorher? Habt ihr euch durchs Casting kennengelernt? Oder wie kannte ihr überhaupt da wie seid ihr Teil des Ensembles geworden?
Also ich kannte Olli durch einen gemeinsamen Bekannten, Ulf Krüger in Hamburg. Der rief mich, als ich diese Airplay, diese Bonix Bonbons bei Premiere machte. Da rief er an und sagte, ich kenne da jemanden, der macht auch so einen Quatsch wie du. Geh da doch mal hin. Ich bin noch am selben Abend, habe ich ihn angerufen und bin da hingegangen und habe, wie Olli auch immer gerne erzählt, seine letzten 3 Biere aus dem Kühlschrank ausgetrunken. Und er hat mir ein Werk vorgestellt, Olli Tiere Sensationen hieß das damals schon, so eine gelbe VHS-Kassette mit sehr ärmlichen Sketchen, die aber auch so punkig waren, das gefiel mir. Und von da an war klar, wir müssen was zusammen machen. Und ich glaube, schon in der übernächsten Woche drauf haben wir, ich glaube, auf Teneriffa oder Lanzarote was gemeinsam gedreht für Bonix Bonbons. Ja, und als ich dann Hugo Egon Balder und den Produzenten Jackie Drexler in einer Mike Krüger Show kennenlernte und die fragten, hallo, hast du Lust, bei der deutschen Version von Saturday Night Live mitzumachen, habe ich auch sofort ja gesagt. Ich wusste gar nicht, was Saturday Night Live ist. Ich hatte mich da noch nie so richtig mit beschäftigt. Aber ich wusste ja, immer ja sagen ist schon mal gut. Und dann fragte ich noch, kann ich jemanden mitbringen, den Olli? Ja, bring mal mit, wollen wir mal gucken. Und dann gab's die verschiedene andere, die lernte man dann beim Abendessen in Köln, im Päffken, kennen. Die kannte ich vorher nicht. Vor allen Dingen nicht Mirko Nonchev, dessen Talent, aber sehr schnell augenfällig wurde. Ja.
Ja, Mirko Nonchev, auch tragische Geschichte, also großartiger
Absolut. Talent. Ja, eine ganz tragische Geschichte, ebenso großartig wie tragisch.
Ja, stimmt. Ganz genau. Aber lass uns weiter über Olli reden, weil mit Olli gab es ja, also neben Wiegalds Welt, was natürlich meine Lieblingsrubrik tatsächlich war, weil RTL Samstag nach, gab es natürlich 2 Stühle, eine Meinung. Auch das, daraus mehr oder weniger sind ja auch die Doofen entstanden. Das heißt, die Musik und das Fernsehen haben sich wieder vereint bei dir. Vielleicht nicht Richtig. Die Jazzmusik, aber...
Ja, nee, also ich hatte auch nach der Jazzmusik auch eine sehr erfolglose Karriere. Ich habe dann irgendwann gedacht, so ein weißer Europäer, der Jazz spielt, ist ja auch irgendwie Quatsch. Also deutsche Texte, das fehlt ja irgendwie. So hatte ich mir so gedacht. Also ganz interessant, weil jetzt gibt's ja immer die Diskussion um Cultural Appropriation. Ich habe mich mit dem Thema schon damals auseinandergesetzt als 17-Jähriger und kam zum Schluss, dass ich deutsche Texte machen müsste. Naja, wie dem auch sei. Dann habe ich mit Olli zusammen ja auch eine Platte gemacht. Die hieß damals noch Wiegald Boning und die Doofen. Die schlechtest verkaufte Platte von BMG Areola Hamburg in dem Jahr. Ich glaube 200 Exemplare, im Wesentlichen aber Belegexemplare für Journalisten. Also in Wirklichkeit haben wir gar kein Exemplar verkauft von einer großen, teuren Studioproduktion. So, damit hatte ich eine völlig erfolglose, abgeschlossene Musikerkarriere hinter mir und Olli auch. Olli hatte als Tim schon mal einen Anlauf gewagt, ganz Europa zu erobern mit Musik, aber es hatte halt nicht geklappt. So, wir wussten schon mal, wie es nicht geht. Das ist ja oft im Leben eine wesentliche Voraussetzung. Dann war Samstagnacht. Das lief so ganz gut, die ersten Folgen. Jetzt dieses Weihnachtsfest von mir beschrieben, das war also da. Wir wussten, jetzt können wir ja mal jetzt können wir den zweiten Gang schalten. Wir könnten ja Musik machen. Und wir hatten ja dieses total erfolglose Doofen-Konzept schon mal durchexerziert. Und jetzt dachten wir, hier in diesem Rahmen, da würde es jetzt passen. Und siehe da, funktionierte. Also man merkte das ja an den Reaktionen des Publikums bei RTL Samstagnacht, dass... mögen die Leute. Und so war es auch.
Mochten sie, mögen sie und in den Charts auf Platz 1 und die mit den Doofen seid ihr dann sogar im Vorprogramm von Bon Jovi auf deren Stadiontour aufgetreten. Das ist auch so ein Clash of Culture, oder so gewesen?
Absolut. Das war in der Tat. Also ich weiß erst, das erste wirkliche gemeinsame Konzert war im Weserstadion in Bremen und wir waren in den Katakomben und Jon Bon Jovi war neben uns und wir waren so ein bisschen beklommen, saßen Olli und ich da jetzt rum und dachten, wie machen wir das denn jetzt hier? Wir sind ja jetzt mit so Rockstars unterwegs. Slash war auch im Vorprogramm von Guns N' Roses. So, ja, wir müssen wenigstens, wenn wir hier rausgehen, nachher den Wasserhahn müssen wir aufdrehen, dass das Wasser läuft. Also, wir können jetzt das Mobiliar nicht kaputt machen, aber wir lassen das Wasser laufen. Das ist wenigstens so ein bisschen Rock'n'Roll. Und dann ging die Tür auf und dann kam so eine blonde, blendend aussehende Frau, ganz in schwarzem Leder gewandet und wir dachten, boah, jetzt geht das los mit den Groupies. Ah, wo ist denn hier die Garderobe von Bon Jovi? Nächste Tür rechts, also der Kuh ging ganz vorüber. Ja, war toll mit Bon Jovi. Wir haben uns selten mit ihm unterhalten, aber ist ja egal, also waren tolle Tage.
Wie seid ihr vom Publikum damals aufgenommen worden?
Ja, wir gingen ja immer raus, also Rock am Ring, 60.000 Leute, sehr schlechtes Wetter, alle unter so einer Plastikplane, was schon mal eine komische Optik ist. Du hast 60.000 Leute, die unter Klarsichtfolie sind und das wogt dann so und sieht aus wie so ein Meer bei der Augsburger Puppenkiste. Und es regnet und regnet. Wir gingen raus, Olli immer, seid ihr alle doof? Und jetzt hörst du unter dieser Klarsichtfolie, ja! Und dann spielten wir FKK, also ich mit der Blockflöte, das Intro. Und Olli spielt Gitarre. Ja, und das war aber sehr schlechtes Wetter. Mhm. Der zweite Song war Toast, Brot, Baby. Und da hatte sich schon auf dieser Tour eingebürgert, dass die Fans, die doofen Fans, alle mit Toastbrot nach uns werfen. Toast, Brot, Baby. Kastenbrote, ganze. Jetzt war aber das Wetter so schlecht. Und das waren alles total durchgeweichte, komplette Kastenbrote. So 50 Stück, die einem um die Ohren flogen. So. Das heißt, das Meer öffnete sich, jemand warf so ein Kastenbrot. Also das sind schon Eindrücke, die haben sich bei mir eingeprägt. Das die sind immer noch alle präsent.
Das kann ich mir ja sehr gut vorstellen. Mhm. Nach RTL Samstag Nacht, nach den Doofen, nach einigen anderen Formaten gab es dann auch ein wunderbares Format, die Wippschaukel, die auch sehr erfolgreich lief und ein großer Fan auch war. Erzähl mal ganz kurz, wie da drauf kamst.
Die Wippschaukel, das war eine Gemeinschaftsidee von Oliver Mielke, Gabi Allendorf und mir. Und zwar, wir erinnern uns an Margret Dünser, die Wippschaukel, 70er Jahre mag das gewesen sein. Also Interviews, Prominentin auf den Zahn fühlen. Ich gehe mit einem Prominenten an verschiedene Orte, die er sich selber aussuchen darf und unterhalte mich mit ihm. Das hat verschiedene Vorteile. Also die Auswahl der Orte sind ja immer schon mal bezeichnet. Und man kommt einfach an interessante Orte auf diese Weise. Und dann ging das den ganzen Tag. Nun ist es so, wenn man eine Rolle spielt als Prominenter, dann fällt das den allermeisten Leuten schwer, das den ganzen Tag durchzuziehen. Das heißt, irgendwann wird jeder normal. Oder sagt normale Sachen oder gibt was von sich preis oder so. Das war ein bisschen unser Kalkül. Und da hatten wir großen Spaß mit. Also es sind vor allen Dingen ja so die Drehbedingungen, die hängen bleiben. Sagen wir mal Ralf Siegel auf dem Golfplatz, der einfach nur Golf spielen will und wir wollen einen Film drehen. Und immer wenn das Drehteam aufgebaut hatte, saß er in seinem Caddy und fuhr zum nächsten Loch. Woraufhin der Regisseur Markus Lindhoff irgendwann zu ihm sagte, Herr Siegel, wir drehen hier einen Film. Und Siegel antwortet, Herr Regisseur, wir spielen hier Golf. Total gut. Also so Erlebnisse gab es viele. Kulminierend mit dem Dreh mit Jürgen Drews, das für den wir auch einen Grimme-Preis gekriegt haben, das war der merkwürdigste Tag meines ganzen Lebens. Mit Seebeben im Mittelmeer, während wir uns unterhalten und hinten ist das Mittelmeer und plötzlich ist das Meer weg. Und ein paar Bilder später ist es wieder da. Also das nur als ein Detail. Also das kann man schlecht planen, das ergibt sich dann halt so.
Vom einen Erfolgsformat zum nächsten. Clever, die Show, die Wissenschaft auf Sat.1. Da hat man dich nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen.
Ja, clever. Eines Tages klingelte das Telefon und hallo, hier Bohnik. Ja, hier ist Sat.1. Wir würden gerne eine Wissenschaftsshow drehen. Physik, Chemie mit Ihnen als Wissenschaftler und Barbara Ehlichmann. Und ich habe gelacht und zwar doppelt. Zum einen, weil wir bei RTL Samstag Nacht immer Barbara Ehlichmann auf den Arm genommen haben. Ich dachte, ja, das wird ja ein lustiges Zusammentreffen jetzt. Und zum anderen, weil Physik und Chemie mit großem Abstand meine allerschlechtesten Fächer in der Schule gewesen sind. Und ich habe sofort Ja gesagt, wie immer, schon der rote Faden in diesem Podcast, natürlich habe ich sofort Ja gesagt, Mit Barbara Ehrlichmann habe ich mich wunderbar verstanden. Immer. Also, solange wir diese Sendung machten, fantastisch. Und auch heute noch. Und Physik und Chemie war natürlich toll, dass ich da meine Bildungslücken so ausbügeln konnte jetzt und aufhören konnte. Ja.
Ich würde gerne von der Musik übers Fernsehen zu einer anderen großen Leidenschaft erst nochmal kommen. Von dir. Du bist ja auch ein großartiger Autor. Du hast Mitte der 90er, glaube ich, das erste Buch geschrieben. Dieses Jahr kam Lauf, wie galt Lauf. Übrigens auch ein wunderbares Buch. Das steht bei mir im Bücherregal neben H.P. Kerkelings Ich bin da mal weg und Haruki Murakamis Buch übers Laufen. Also ich habe drei großartige Bücher übers Laufen.
Ja, Murakami bin ich jetzt. Ich habe mich selber inspiriert, das Murakami-Buch mal zu lesen. Ja. Ich dachte mir jetzt, nachdem ich mit meinem Buch auch ganz zufrieden bin, ich finde, das ist ganz gut geworden, wollte ich mal lesen, wie denn andere gute, wie andere, ich und Murakami, wie gute Autoren mit dem Thema umgehen. Da muss man aufpassen, was man sagt. Genau, ja.
Warum nicht? Also bei mir im Bücherregal stehst du zumindest neben
mir. Ja, siehst du. Also, ja, nee, ich bin ja auch ganz zufrieden.
Ja. Aber du bist ja jemand, der wirklich Sport, Laufen, also das ist ja wirklich auch eine Leidenschaft von dir, Wandern.
Absolut. Also alles, was mit Ausdauer zu tun hat, moderates Tempo, stundenlang irgendwie durch die Walachei traben oder Rollen, Fahren, Tretroller, Skilanglauf, Skitour auch, da bin ich technisch schlecht, aber bergauf immer gerne. Alles, was in die Richtung geht, das ist ein Teil von mir, kriege ich nicht los. Nicht in der Familie womöglich, meinem Papa ging das auch so. Und darüber zu schreiben ist deswegen interessant, weil es nicht ganz so leicht ist, weil ja ein Großteil dieses Laufens passiert ja nichts. Du bist ja einfach nur ein Fuß vor den anderen. Also das ist, für mich ist das dann so ein bisschen wie Schachboxen. Also das eine ist der sportliche Teil, das andere ist der Denkteil, wie man was draus macht.
Auf einem Portal habe ich wirklich alles vom Autoren Vigal Boning gelesen und ich habe es während Corona entdeckt und muss sagen, ich bin großer Fan deiner Facebook-Seite. Da passiert wirklich einiges.
Ja, da habe ich ja mal so ein Corona-Tagebuch geschrieben, bis mir eines Tages nach 200 Folgen oder so diese Diskussionen so auf den Senkel gehen, die sich dann immer entwickelt haben. Am Anfang fand ich das sehr lustig und ich fand es auch befremdlich, dass das so eine ideologische Frage wurde und sich die Leute so bekriegt haben und das ja auch immer radikaler wurde. Also zum einen die Querdenker, wissen wir ja, wie sie so ticken, und auf der anderen Seite die Hygiene-Jakobiner, wie ich sie dann getauft habe, die also eigentlich am liebsten sofort ins Gefängnis stecken würden, der sich jetzt auf die Parkbank setzt, um da ein Buch zu lesen, was ja zeitweilig auch in Bayern zum Beispiel verboten war. Und ich habe mich gewundert, dass es immer weniger Leute gibt dazwischen. Und irgendwann habe ich es dann bleiben gelassen, nachdem ich dann auch ein paar Mal beschimpft wurde. Und ich bin ja so harmoniebedürftig, das gefiel mir nicht. Aber in der Tat spannender Schreibstoff auch.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall, war auch super interessant zu lesen. Hat mich wirklich auch durch die Corona-Zeit gebracht. Also vielen Dank dafür, da habe ich es wieder neu entdeckt. Du hast gerade gesagt, du Chemie war nicht unbedingt dein bestes Fach in der Schule, aber eine tolle Chemie hast du mit Bernhard Hoecker. Mit dem hast du ja 2012 mit Nicht nachmachen, übrigens eine meiner absoluten Lieblingsshows damals gewesen, im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen damals, auf die Beine gestellt. Und da habt ihr euch da kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
Wir kannten uns vorher. Wir kennen uns seit einer Testsendung für Genial daneben. Also die Geschichte kann ich ja mal aus meiner Sicht erzählen und Bernhard erzählt sie morgen aus seiner Sicht. Hugo Egan Balder rief mich an irgendwann, das war ja der Macher und der Ideengeber des Ganzen, der Initiator, sagte, Wiegald, wir machen jetzt ein neues Format, Schlaue Stunde, sollte es damals heißen. Schlaue Stunde, du bist im Panel, du bist gesetzt, du bist in jedem Fall dabei, aber das ZDF, damals sollte es noch beim ZDF sein, die möchten gerne so eine Art Castingshow, aber es ist gar kein Casting, weil du kriegst den Job in jedem Fall. Ich ging also hin und dann saß da so ein Lichtdubel auf meinem Platz am Panel, so ein kleinerer Herr ohne Haare auf dem Kopf und ich nehme an Studentenservice, so Studentenschnelldienst, der setzt sich da jetzt hin, damit der Superstar, als der ich mich damals fühlte, jetzt nicht die ganze Zeit im Licht beim Ausleuchten sitzen muss und so. Und dann begann die Sendung und lustigerweise saß dieser Herr vom Studentenschnelldienst immer noch da und ich setzte mich neben ihn und ich wunderte mich, wer ist denn das überhaupt? Ja, Hoecker heißt, da habe ich dann gedacht, aha, interessant, ja. Und dann kam die erste Frage, die auch sofort löste und ich hatte gerade mit dem Nachdenken angefangen und dann kam die nächste Frage, die löste er sofort und ich war immer noch mit dem Nachdenken über die erste Frage beschäftigt. Ja, und dann war die Sendung auch schon bald vorbei und ich ging nach Hause. Ja, und dann kam auch nie wieder ein Anruf von Hugo, bis ich dann irgendwann später als Gast doch wieder mit dabei sein durfte. Das ist die Geschichte aus meiner Sicht. Mal sehen, was Bernhard morgen dazu sagt.
Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen. Also morgen nehme ich mit Bernhard Wecker, du hast es jetzt schon verraten, auf. Wird in der nächsten Woche ausgestrahlt, da freue ich mich auch schon. Gibt es eine Frage, die ich ihm unbedingt stellen muss? Vielleicht eine Frage, die er sonst nie gestellt bekommt?
Oh, da erwischst du mich auf einen ganz falschen Fuß, glaube ich. Ich meine, wir sind ja beruflich jetzt nur mit Fragen beantworten beschäftigt. Und wir haben pro Abend da immer einige hundert Fragen durch. Mein Kaffeetasse ist leer. Ich sehe mich da gerade total außerstande, irgendetwas zuzusagen. Also ich glaube, wir haben sämtliche denkbaren Fragen der Menschheitsgeschichte schon gemeinsam beantwortet. Sicher, da gibt's vielleicht noch die eine oder andere, die fehlt jetzt leicht. Ich habe versucht, ihn schon mehrfach auf die Probe zu stellen, wenn ich sage, erklär doch mal die Heisenbergsche Unschärferelation oder so. Aber das kommt ja aus der Pistole geschossen von ihm.
Gut, dann kann er die Frage nicht stellen.
Frag ihn mal.
Aber ihr beantwortet ja nicht nur Fragen, sondern ihr nutzt auch die Tour und geht wandern. Überall da, wo ihr, oder geht auf die Berge. Wo werdet ihr dann, wenn ihr in Fulda seid, werdet ihr wahrscheinlich in die Rhön gehen?
Ne? Ja, in der Tat. Also das ist die Gipfeltour. Hintergrund ist, dass wir auf unserer letzten Tour feststellten, dass wir beide noch nicht alle höchsten Berge der deutschen Bundesländer kennen. Also da gibt's diverse, die wir noch nicht haben. Woraufhin dann gleich Renate, unsere Tourmanagerin, sagte, okay, damit ist klar, nächstes Jahr machen wir die Gipfeltour. Fulda, klar, also wir sind in Fulda wegen der netten, wie sagt man denn, Fuldaerinnen oder Fuldanerinnen?
Fuldinnen?
Fuldaerinnen. So, aber zum anderen auch wegen der Wasserkuppe. Ich nehme an, dass wir den Vormittag auf die Wasserkuppe wandern werden. Und danach abends können wir auch zum Besten geben, was wir auf der Wasserkuppe so zu sehen bekommen haben. Ich war da sogar schon mal als Kind, also als Achtjähriger, aber ja, Bernhard eben noch nicht.
Wird auf jeden Fall eine schöne Wanderung haben.
Renate, absolut.
Ja, Renate, eure Agentin, da hast du ja gerade erwähnt, die hat mir das auch erzählt und ich fand dieses Konzept so großartig und habe dann gesagt, oh cool, vielleicht mach ich ja heimlich Mäuschen und geh mal vorbei oder bring den beiden was zu trinken vorbei während ihrer
Wanderung. Sehr, sehr gerne. Natürlich, wir können auch, da ist ja kein Gipfelkreuz, oder? Da ist so ein Steinhaufen mit einem Adler oben drauf.
Genau.
Ja, so habe ich es in Erinnerung. Genau.
Ja, schön. Freue mich. Also 30.05. Wigald Boning, Bernhard Hoecker, gute Frage bei uns im Kulturzentrum Kreuz. Heute war ja bei mir zu Gast hier bei Fulda Kultur. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ich freue mich.
Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, das habe ich dir vorher gar nicht erwähnt, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist. Ich habe quasi eine Playlist bei Spotify erstellt, so eine Art Fußabdruck, dass jeder Künstler sagen kann, okay, ich war da zu Gast und das ist ein Song, den mag ich gerne, den würde ich gerne hinterlassen. Dann kann man sich die Playlist bei Spotify anhören. Jetzt habe ich lange genug geredet, um dir die Zeit zu geben, dir einen Song auszusuchen. Welcher Song ist es denn bei dir?
So, dann nehmen wir von Dinah Washington Fly Me to the Moon.
Ja. Schöner Song, passt sehr, sehr gut. Vielen Dank, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, lieber Wigald, gehören dir. Du darfst dich bei unseren Fulderer Hörerinnen verabschieden.
Ihr Lieben, eure Lebenszeit ist ausgesprochen wertvoll. Das weiß ich ja, weil ich ja selber lebe. Ich kann mich da in euch reinfühlen. Umso dankbarer bin ich, dass ihr heute euch, wie lang ging das? 2-3 Stunden? Wahrscheinlich waren es viel weniger. 30 Minuten eures Lebens genommen habt, um unseren Worten beizuwohnen. Das empfinde ich als großes Privileg, als ein Geschenk. Weitermachen. Danke.